Ich möchte für diese Predigt eine Person in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellen, um an ihm etwas deutlich zu machen. Er fasziniert mich aufgrund seiner Alltäglichkeit und gleichzeitig seines großen Gottvertrauens. Er lebt nicht mehr, ist 2014 gestorben. Er bezeichnet sich selber als Augenzeuge des größten Wunders, eines Wunders biblischen Ausmaßes, was die letzten 50 Jahre so in Deutschland passiert ist. Als die Queen Elizabeth in seine Kirche kam, in die Nikolaikirche in Leipzig, da wollte das Organisationsteam gerne einen besonderen Stuhl für die Königin mit reinbringen und er hat sich geweigert, das zu tun, weil er sagte, wir haben genügend Sitze und die Zeiten, dass wir in Kirchen unterschiedliche Sitze für unterschiedliche Ränge von Menschen haben, ist mir zuwider. Als er das Bundesverdienstkreuz ausgehändigt bekommen sollte oder verliehen bekommen sollte, hat er es abgelehnt. Mit der Begründung, dass andere noch zusätzlich geehrt werden müssen, die sich genauso wie ihm, wie er selbst, verdient gemacht haben in einer bestimmten Stunde des deutschen Volkes. Das Lichtfest, ich glaube 2014, in Leipzig ist hier dargestellt und die Person, um die es mir geht heute, heißt Christian Führer. Christian Führer, Pastor der Nikolaikirche über einen längeren Zeitraum. Und hier wird in Leipzig gefeiert. Das Datum Leipzig oder was da steht auf dem Kopf, Leipzig 1989. Eine friedliche Revolution, ein Wunder tatsächlich biblischen Ausmaßes, besonders wenn wir uns so ein bisschen die Hintergründe anschauen. Ein Geschehen, das aus meiner Sicht, ohne das Eingreifen Gottes zu diesem Zeitpunkt nicht denkbar gewesen wäre. Der Mann, den ich euch vorstellen will, so sieht er aus, Christian Führer. Ich vermute, dass viele von euch seinen Namen nicht unbedingt kennen. Sein Leitmotiv für sein Leben, sagt er selbst, war: Was würde Jesus dazu sagen? Was würde Jesus zu meinem Tun sagen? Er ist in einer Pfarrerfamilie aufgewachsen und ist selber auch Pfarrer geworden. Zu DDR-Zeiten war ihm der Weg bis zum Abitur frei. Das versteht er auch bis heute nicht. Auch das Theologiestudium war ihm möglich. Und er sagt, dass er in der Schulzeit stark geworden ist. Und zwar in der Schulzeit stark geworden ist, weil er wegen seiner Herkunft, weil er Christ war und aus einer Pastorenfamilie stammte und weil er allen Ernstes an Gott glaubte, wurde er verspottet. Er sagt, diese Widerstände in der Schule haben mich stark gemacht. Er erzählt von Situationen, in denen Lehrer so die Schüler gefragt hat, wer von euch glaubt denn an Gott? Und dann haben sich ein paar zögernd gemeldet und dann hat der Lehrer gesagt, dann wollen wir mal alle zusammen diese Dummen auslachen, diese Idioten auslachen. In dieser Zeit ist er groß geworden in der DDR, war man der Überzeugung, dass die Kirchen irgendwann eingehen, wenn man ihnen nur das Wasser abdreht im Sinne von den Möglichkeiten, die Kirchen so haben, Kirchensteuer, Privilegien, Religionsunterricht und so weiter. Christian Führer hat dieses Schild an seine Kirche schon relativ früh montieren lassen. Nikolaikirche, offen für alle. Offen für alle bedeutete für ihn, dass die Kirche neben ihrem Auftrag, Evangelium zu verkünden, auch ein Raum des freien Denkens sein sollte. Ein Raum, in dem Menschen das äußern dürfen, was ihnen Not macht. Und einen solchen Raum gab es in der DDR eigentlich nur in Privaträumen. Ihr könnt hinterher, ne, manche, ich sehe manche Gesichter von euch, die ihr in der DDR aufgewachsen seid, wenn ihr hinterher dann Einspruch erheben wollt, weil ich was historisch nicht gut dargestellt habe, dann dürft ihr das nochmal hinterher bei der Party in Ruhe erzählen. Ihm war es wichtig, dass nicht nur Menschen in seiner Kirche Platz finden, die etwas in der Gesellschaft gestalten wollen, sondern auch Ausreisewillige. Das waren ja zwei konkurrierende Gruppen in gewisser Weise. Menschen, die sagten, wir wollen die DDR verändern, wir wollen dieses eigentümliche Staatssystem, das sich hier aufgebaut hat, das wollen wir verändern mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite Ausreisewillige, die auf gepackten Koffern saßen, manchmal jahrelang, und die sich sehnten danach, dass sie in Freiheit gehen können. Und diesen Raum des freien Denkens hat Christian Führer etwas provokativ als Ökumene mit Atheisten bezeichnet. Und darunter verstand er, dass wir als Christen aufgefordert sind, Verantwortung für diese Welt und Verantwortung für die Gesellschaft mit zu übernehmen, mit allen, die konstruktiv sich auch mit daran beteiligen und gleichzeitig das Evangelium allen zu verkünden. So hat er diese Ökumene verstanden, natürlich Ökumene in Anführungsstrichen. Und er sagte, unsere Kirche, die Nikolaikirche, ist offen für alle. Alle sollen kommen, aber nicht offen für alles. Und darunter verstand er, dass wenn beispielsweise den Friedensgebeten, die dann, dadurch ist Nikolaikirche oder Leipzig ja berühmt geworden, dass wenn in Friedensgebeten so etwas auftauchte wie wir brauchen das Gebet nicht, sondern wir können doch einfach hier ein Diskussionsforum machen, oder wenn es Spott gegen die Bibel gab oder gegen Jesus, dann hat er das als Grenze wahrgenommen. Ich sagte schon, dass die Kirche eigentlich verschwinden sollte, so hatten sich das die Machthaber der DDR vorgestellt. Wenn man ihnen das Wasser abdreht, den Strom abdreht, dann werden die schon klein beigeben. Und tatsächlich gab es natürlich nach der Gründung der DDR einen gewaltigen Aderlass für die Kirche, nicht nur finanziell, sondern auch mitgliedertechnisch. Die Gesellschaft wurde geformt, wurde atheistisch geformt und als Alternative zur Christenlehre oder Konfirmation wurde dann, wie hieß das noch auf DDR? Die Jugendweihe, ihr seid sehr gut informiert, genau, die Jugendweihe. Christian Führer hatte viel Humor. Er schreibt, dass es ein besonderes Jahr gab, in dem so die Ansätze von Revolution schon in der Luft lagen, 1983. Das war der 500. Geburtstag von Martin Luther, den die Kirche begehen wollte, und zeitgleich der 100. Todestag von Karl Marx. Die Genossen merkten relativ spät, dass diese beiden Daten, also wenn man Geburtstag von 500 Jahren Martin Luther feiert, dass das auch in schwieriger Konkurrenz steht zu einem Todestag und fast symbolischen Charakter hat. Und so hat Erich Honecker sich zum Schirmherr erklärt des Martin-Luther-Jahres in der DDR. Ein Martin Luther, der in DDR-Geschichtsbüchern als Fürstenspeichelecker bezeichnet wurde. Ein kurioses Jahr, sagt Christian Führer, in dem auch erstmalig so Demonstrationen und Ähnliches durchgeführt wurden. Die Friedensgebete, das ist hier ein Ausschnitt, dieses Foto ist ein Ausschnitt aus dem Friedensgebet. Das Friedensgebet, ich glaube, es entstand auch 1983, bin ich ganz sicher, wahrscheinlich schon etwas vorher, aber da nahm es große Züge schon an. Jeden Montag gab es ein Gebet in der Nikolaikirche. Später, 1989, wurde das dann ausgeweitet auf alle Kirchen der Stadt, aber eigentlich auch nur an einem einzigen Tag. Aber das heißt, jeden Montag war die Kirche offen für Menschen, die um Frieden für die DDR und eine friedliche Lösung in der DDR beten wollten und die dafür gewaltfrei demonstrieren wollten. Diese Friedensgebete wurden mit den Jahren immer größer. Und die Kirche hat hier eine ganz wichtige Rolle gespielt. Auch Christian Führer und seine Die anderen Pastoren in dieser Zeit haben eine ganz wichtige Rolle gespielt, dieses zu prägen und es ihm auch einen Stempel aufzudrücken, einen Stempel des Gebets, des Vertrauens in einen lebendigen Gott, der heute noch Wunder tut. Und gleichzeitig war die Kirche auch sowas wie ein Erzieher oder auch Korrektiv. Er erzählt, dass einer seiner Kollegen, sie arbeiteten viel mit Plakaten, die sie an den Kirchen sozusagen außen aufhängten. Der hängte ein Plakat auf dem fünf Papageien waren, die und unter jedem Papagei war eine Sprechblase, in der stand, Gott ist tot. Und das war so nebeneinander, darunter steht, haben Sie auch eine eigene Meinung. Und er selber, Christian Führer, hängt ein Plakat auf, in den Schaukasten eine Anleitung, wie man sich bei Wahlen in der DDR zu verhalten hat. Bevor Sie zur Wahl gehen, hieß das, gehen Sie ins Wahllokal oder bevor Sie Ihre Stimme abgeben, gehen Sie ins Wahllokal, fragen Sie, wie man eine gültige Nein-Stimme abgeben kann und so weiter. Denn damals war das natürlich nicht vorgesehen, dass man mit Nein stimmt. Und sie verabredeten auch darin waren sie sehr erzieherisch tätig. Sie immer wieder wurden bei Demonstrationen gerade, dass die meisten Demonstrationen und die meiste Bewegung ist übrigens von Jugendlichen ausgegangen, gerade für dieses Friedensgebet. Es wurden immer wieder Jugendliche abtransportiert, die zum Beispiel sich im Martin-Luther-Jahr, als Erich Honecker die Kirche verließ, sich rechts und links mit Kerzen in der Hand schweigend hingesetzt hatten. Und das wurde als Provokation gegen das System und gegen das Regime angesehen, was es ja auch sein sollte. Und sie wurden abtransportiert. Und sie hatten den Jugendlichen eingeschärft, wenn sie abtransportiert werden, dann sollen sie die ganze Zeit über ihren Namen rufen, damit das andere mitbekommen und damit sie in der Nikolaikirche alle Namen aushängen können der Leute, die verhaftet werden vom Regime. Und jemand aus dem DDR-Regime, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, hat später über die friedliche Revolution von 1989 gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Christian Führer musste viel Durchhaltevermögen beweisen. Zwischen 1984 und 1988 schien das Friedensgebet in der Kirche fast einzuschlafen. Es kamen immer weniger Leute. Und gleichzeitig hatte er mit schwerer Krankheit zu kämpfen. Er hat drei schwere Krankheitsphasen durchgemacht. Und er sagt, die Krankheiten zwangen mich zum Innehalten. Ich bekam Tiefgang in meinem Glauben. Es war für mich eine wichtige Glaubens- und Lebensstärkung, die Gott mir durch die Krankheit gab. Also er hat der Krankheit in seinem Leben einen ganz wichtigen Stellenwert gegeben und hat gesagt, er ist mal in der Bibel auf die Passage gestoßen, in der von der Eselin von Bileam die Rede ist. Und da hat er gesagt, also diese Eselin des Bileam, das ist die Krankheit meines Lebens, die störrisch ist und die sich weigert, einen Weg weiterzugehen. So ist mein Körper. Er signalisiert mir, dass ich innehalten muss, damit mein Glaube stark bleibt und an Tiefgang gewinnt. Hier ist ein Foto, ein seltenes Foto von einem Stasi-Zugriff. Jugendliche wurden häufig von Stasi-Mitarbeitern in Zivil oder auch andere, die demonstrierten, weggegriffen sozusagen, wurden festgehalten, verhört und so weiter. Und Christian Führer sagt, die Angst war mein täglicher Begleiter. Angst hatte ich bei Tag und bei Nacht, zu jeder Zeit. Aber, sagt er, hier sieht man nochmal so einen, die Polizei hat sich oder die Armee hat sich natürlich auch diesen Demonstrationen entgegengestellt und sich darauf vorbereitet. Aber er sagt, der Glaube war immer noch ein bisschen größer als die Angst. Und er sagt darüber, dass er sich nicht in den Käfig der Angst einsperren lassen wollte. Dabei hat ihm auch wieder sein Humor geholfen. an dem entscheidenden Tag, der Montag, 9. Oktober 1989, das Friedensgebet, hatte die Stasi-Zentrale sich etwas Schlaues ausgedacht. Sie hatte gesagt, da wo die Partei ist, kann niemand anders mehr sein. Also hatten sie 700 Genossen geschickt, dass sie frühzeitig die Plätze in der Nikolaikirche besetzen. Die saßen also da, kamen alle sehr früh mit Thermoskanne und Zeitung und besetzten die Kirche. Und Christian Führer hatte das schon mitgekriegt, das war ihm schon gesteckt worden, das, was da vor sich ging. Und dann hat er sie alle begrüßt, die dann schon da waren, und sagte, er freut sich, dass sie schon gekommen sind. Das arbeitende Proletariat kann ja erst ab 16 Uhr etwa kommen, aber er freut sich, dass sie schon da sind. Er wird dann die Empore noch aufmachen, damit auch einige Christen noch dazukommen können. Er sagt, der Humor ist der Bruder des Glaubens. Und die Genossen, ihm haben später von diesen 700 Leuten, haben ihm einige später noch mal etwas gesagt zu diesem Friedensgebet. Manchen von denen ist in dem Friedensgebet klar geworden, dass sie vom Staat ständig belogen wurden. Im Friedensgebet erlebten sie nämlich keine Aufstachelung gegen die Staatsgewalt, wie sie es eigentlich vermutet hatten und wie es die Stasi gerne zum Besten gab, sondern sie erlebten einen Aufruf, gewaltfrei zu demonstrieren für Veränderungen und Wahlfreiheit in der DDR. Und dann kam es zu dem 9. Oktober 1989, 70.000 Menschen sind in Leipzig auf der Straße gewesen und haben friedlich demonstriert. Und Christian Stürmer ist in der Kirche zurückgeblieben mit seiner Frau und hat gebetet. Und er sagte, sie hatten eigentlich alle Angst davor, was passieren würde. Sie hatten alle mächtig Angst. Im Vorfeld schon waren Leute zu ihnen gekommen, die sagten, dass alle Ärzte und Krankenhäuser in Alarmbereitschaft versetzt wurden, dass Blutkonserven in großen Mengen nach Leipzig geschafft wurden. Sie hatten das Gefühl, es könnte zu einer chinesischen Lösung kommen. Chinesische Lösung bedeutet, dass die Chinesen einen Aufstand mit Gewalt niedergewalzt haben, mit vielen, vielen Toten auf dem Platz des himmlischen Friedens. Haben sie die Waffen sprechen lassen, um die Demonstration des Volkes zu bändigen. Und so hatten auch diese Menschen Angst. Angst davor, dass der Staat mit Gewalt auf diese Demonstration antwortet. Das blieb aus. Und das ist, glaube ich, ein Wunder. Und so hat es Christian Führer auch selber gesehen. Er sagte, das widerspricht aller Logik, was dort passiert ist. Es widerspricht aller Logik, dass aus der Kirche, die totgeglaubt war, zu DDR-Zeiten, solch eine Kraft erwachsen konnte und dass 70.000 Menschen anfingen, friedlich zu demonstrieren und mit Kerzen durch die Stadt gingen. Er sagte, das mit den Kerzen hatte nicht nur symbolische Bedeutung, sondern es hatte auch die Bedeutung, dass man eine Hand brauchte, um die Kerze zu halten und eine, damit das Licht nicht ausgeht. Und dann kann man nicht noch eine Waffe tragen. Ich habe gesagt, dass mich an Christian Führer seine so ganz normale Art auch fasziniert hat. Und deswegen lese ich aus dem Buch, er ist übrigens für diejenigen, die nicht lesen oder nicht gerne lesen, es gibt es auch als Film, Nikolaikirche heißt der. Und ich möchte aus der letzten Seite seiner Autobiografie etwas lesen. Der schönste Moment der ganzen Woche, also er schreibt das 2010. Der schönste Moment der ganzen Woche, erfüllt vom Gottesdienst am Sonntag dann zu Hause zu sein. In der Küche zu sitzen mit einem Glas Wein, während meine Frau das Sonntagsessen zubereitet. Ich lese vor, wir unterhalten uns über den Gottesdienst. Schön, wenn von den Kindern und Enkeln jemand da ist. Ein großes Dank- und Glücksgefühl erfüllt mein Herz. 40 Jahre lang durfte ich das erleben. Und für jeden Tag, was auch immer geschah und geschieht, zwischen 22 und 24 Uhr sitzen meine Frau und ich zusammen bei einem schönen Getränk und lassen den Tag mit seinen Freuden und Problemen vorüberziehen. Manchmal reicht es vor Müdigkeit nur noch zum Fernsehen. Aber den ganzen Tag wissen wir bei aller Hektik und Anspannung, diese Zeit bleibt uns. Sich dann zusammen in die Nacht und in die Obhut unseres Gottes zu begeben, das tut gut. Das tut richtig gut. Und früh zwischen hell und dunkel, im Morgengrauen, wenn die Vorhaben, Anspannungen, ungelösten Probleme und auch Ängste einen anspringen. Das Morgengrauen. Dann gibt es eine festliegende Reihe von Gebeten, einige selbst formuliert. Aktuelle Bitten, abgeschlossen mit Psalm 103. Der Tag kann beginnen. Die tägliche Bibellese noch vor dem Frühstück. Eine Stunde werkle ich allein vor mich hin, der Kaffee ist fertig, der Tisch ist gedeckt. Mit Losung, Tischgebet und Vaterunser gehen wir zu zweit in den neuen Tag. Christian Führer, und damit schließe ich, wurde mal nach seinem Lieblingsbibelvers gefragt. Hebräer 10, Vers 39. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern zu denen, die glauben und die Seele erretten. Amen.